Plötzlich verließen wir die Trance und erkannten kollektiv in der Krise eine Chance. Und plötzlich steht die Welt still. Und plötzlich weiß ich wieder, was ich selbst will. Verbundenheit, Verbundenheit. Weil in dunkler Zeit immer Platz für Wunder bleibt. Immer Platz für Wunder bleibt.
Herzlich willkommen zum Konflikttransformationskongress. Schön, dass du da bist. Heute darf ich Sarah Beckmann begrüßen. Sarah ist Mama von zwei Kindern, von zwei kleinen Kindern noch. Sie ist Kongressveranstalterin, sie ist Tänzerin, Körper-, Atem- und Psychotherapeutin und Trainerin für gewaltfreie Kommunikation. Ich persönlich habe dich durch den Sacred Life Kongress kennengelernt und du hast mir ganz viel Inspiration auch für diesen Kongress gegeben. Und du interessierst dich schon immer, was es heißt, Mensch zu sein und wie wir ein Leben gestalten, das dem Leben dient und Körper, Seele und Geist vereint und in dem wir heil werden. Mhm. Und das war jetzt auch meine große Inspiration, dich hier einzuladen, weil das ist wirklich das, Konflikttransformation heißt für mich heil werden. Herzlich willkommen, Sarah Beckmann, schön, dass du da bist.
Ja, danke dir und danke für die Vorstellung.
Ja. Sarah, du hattest bestimmt auch schon einige Konflikte in deinem Leben und mich würde mal so interessieren, wie du bisher so mit deinen Konflikten umgegangen bist und ob sie für dich auch ein Schlüssel waren, um ja irgendwie einige Sachen in deinem Leben zu verändern, zu transformieren und dich zu entwickeln. Vielleicht kannst du davon berichten.
Ja, das ist spannend, dass du so von warst oder sprichst, weil ich glaube, Konflikte sind ein Teil des Lebens und die nehmen auch nicht ab, beziehungsweise ich glaube, das Wertvolle ist, wenn wir dahin kommen, sie schätzen zu lernen und nicht weghaben zu wollen. Also es ist einfach ein Teil des Lebens und ich glaube, es kommt eher darauf an, wie wir uns da drinnen bewegen oder eben unbeweglich werden. Und ich würde sagen, also ich kann schon sagen, dass ich gerade durch die gewaltfreie Kommunikation total die Freude und den Spaß an Konflikten gefunden habe, weil ich immer wieder erlebt habe, wie dadurch eigentlich Nähe entsteht. Ich meine, man könnte ja sagen, es gibt Reibung und durch Reibung kommt Wärme und entsteht auch ein Stück weit eigentlich noch mehr Verbindung, wenn wir. Und ich glaube, das ist so das Entscheidende, wenn wir auf der einen Ebene zum Beispiel vom Recht haben, in die Verbindung gehen. Also, und ja, da steckt so viel drin, was Konflikt ist, ne? Aber Konflikt, finde ich, ist auch ganz viel wirklich uns selbst kennenlernen, das Leben kennenlernen und auch das Gegenüber kennenlernen. Ja, und ich habe immer wieder Konflikte und vielleicht ist es auch ein Teil des Lebendigen. Also so, wer keine Konflikte mehr hat, der kann ja vielleicht mal gucken, ob vielleicht ein bisschen mehr Leben, noch ein bisschen mehr Leben wieder braucht.
Naja, viele gucken da nicht so gerne hin, weil es ja auch immer auch mit Schmerz zu tun hat oder Angst vor Konfrontation, Angst vor Ablehnung. Ne? Das ist ja schon immer so ein ungewisser Ausgang, wenn man sich dort positioniert oder das anspricht, ne? Finde ich schon. Also sogar das Wort ist nicht so beliebt.
Ja, also klar. Ich glaube, wir haben viel gelernt, dass wir vieles, was Leben schon auch beinhaltet, auch gerne nicht haben wollen. Ja, wir wollen vielleicht auch oft nicht Wut spüren oder Traurigkeit. Und es gehört aber dazu. Und ich glaube, da können wir vielleicht das Prinzip wirklich immer mehr einladen, dass wenn ich den Lebendigkeitshahn aufdrehe, dann kommt da nicht nur Freude oder Liebe oder Bliss oder so, ja, was wir vielleicht alle irgendwie meinen zu wollen, aber da kommt auch Trauer und Wut und, aber das sind ja Kräfte, das sind Kräfte des Lebens, die ich lernen kann zu navigieren. Ja, da kommen wir natürlich in ein Riesenfeld von Emotionsregulation, Umgang mit Emotionen, mit Gefühlen, aber auch mit Gedanken. ja, weiß ich jetzt nicht, ob das sozusagen ich da so weitergehen will, aber ich glaube, Konflikt und die Bereitschaft, wirklich tiefer ins Leben einzusteigen, beinhaltet vieles von vielem. Also
ja, das Ja, ja dazu, ne? Das Ja, ja zum Leben ist das Ja zu den Konflikten eigentlich, ne?
Schon auch, ja. Also ein Ja zu mir selbst beinhaltet, dass ich Konflikte haben werde. Und das ist nicht, da bin ich nicht gescheitert oder da gibt es nichts zum Scheitern. Da ist einfach so, ah ja, da bin ich. Und ups, da ist vielleicht jemand anderes, der gerade was anderes will oder der gerade eine andere Vorstellung von dem hat, was wir vielleicht auch beide wollen. Mhm. Und da kommen wir, glaube ich, in ein spannendes Feld, in einen spannenden Punkt, nämlich, also du hast mich ja auch gerade gefragt als GFK-Trainerin oder Praktizierende, ja, die Frage so, wo ist denn der Konflikt eigentlich aus der Sicht der gewaltfreien Kommunikation, auf welcher Ebene? Also in der gewaltfreien Kommunikation schauen wir sozusagen den Konflikt an und sehen auf der Ebene von Bedürfnis und Strategie gibt es Konflikt im Sinne von in den Strategien. Und jetzt kommen wir in ein Feld, was vielleicht ihr noch gar nicht so genau wisst. Aber das finde ich einfach einen total spannenden Aspekt, den ich einfach gerne hier zur Verfügung stellen möchte.
Na, ich habe im Prinzip sogar ein ähnliches Bedürfnis. Also die Art und Weise, wie ich das aber überhaupt umsetzen will oder wie ich damit überhaupt umgehe, da entstehen dann die Konflikte in den Strategien. Habe ich das richtig verstanden, ja?
Genau.
Kannst du mal so ein Beispiel nennen?
Also ich würde gerne das kurz noch einrahmen, weil vielleicht gibt es ja Leute, die gar nicht so genau wissen, was gewaltfreie Kommunikation ist und wo jetzt eigentlich, warum jetzt Bedürfnis. Aber ja, die gewaltfreie Kommunikation bezieht sich sozusagen auf vier ganz wesentliche Elemente. Und das nennt man auch oft den Prozess der vier Schritte. Und die sind total essentiell in diesem ganzen Aspekt und dem Prozess der gewaltfreien Kommunikation, in dem es darum geht, wirklich zu sprechen, was mir am Herzen liegt und zu hören. Also zu hören hinter die Handlungen zum Beispiel oder wirklich tiefer zu hören, was den Menschen berührt, was in ihm lebendig ist. Mhm. Und da gibt es den ersten Schritt, die Beobachtung, den zweiten Schritt, das Gefühl, der dritte Schritt eben das Bedürfnis und der letzte Schritt ist die Bitte. Mhm. Einfach, um das mal gehört zu haben. Und jetzt schauen wir auf diesen dritten Schritt, nämlich das Bedürfnis. Und das wird abgegrenzt von der Strategie, beziehungsweise hier machen wir eine Differenzierung zwischen Bedürfnis und Strategie. Weil das Bedürfnis, also wir kennen ja, ich glaube, wir kennen alle diesen Begriff und der ist auch oftmals ein bisschen schwammig. Aber zum Beispiel ein Bedürfnis ist Liebe, Anerkennung. Ein Bedürfnis ist Spielen. Ein Bedürfnis kann Freundschaft sein. Ein Bedürfnis ist natürlich auch Nahrung. Bedürfnis ist Fürsorge. Bedürfnis
Ehrlichkeit.
Ehrlichkeit nach
Verbundenheit.
Nach Verbundenheit, nach Respekt. Und wenn wir das mal betrachten, dann ist es ja erstmal ein sehr abstraktes Wort, abstrakter Begriff. Ja? Und das ist auch gewollt. Also Bedürfnis verstehen wir als eine, ja zum Beispiel eigentlich fast wie so eine Lebensenergie, die unabhängig ist von einem Ort, einer Person und einer ganz bestimmten Handlung sozusagen. Oder beziehungsweise auch einer Zeit. Und da kommen wir zu der Strategie. Die Strategie ist sozusagen der Weg, mir dieses Bedürfnis auf einer ganz bestimmten Art und Weise zu erfüllen. Also da ist sozusagen das Spezifische. Der Mensch vielleicht, der Ort, die Zeit, die Art und Weise. Und immer wenn wir von was ganz Spezifischem reden, dann sind wir auf der Strategieebene. Und wenn wir von der Verbindung reden, von der Liebe, von der Anerkennung, von dem erstmal, also ich sag mal so, ja, so einer Lebensqualität, die wir alle kennen, die uns alle verbindet, weil alle haben wir die. Wir kennen die, manchmal ist das eine vielleicht wichtiger oder präsenter, manchmal das andere, aber wir können uns damit verbinden. Das bleibt aber letztendlich erstmal nicht gebunden oder nicht abhängig von etwas Spezifischem. Ist das soweit erstmal verständlich?
Ja, ja.
Ja. Genau, du hast nach einem Beispiel gefragt.
Naja, also genau, ich habe nochmal diesen Punkt des Bedürfnisses, gerade ja, der gewaltfreien Kommunikation. Das ist ja, glaube ich, der große Konfliktpunkt in diesem Gespräch. Und zwar der Gedanke, dass, oder diese Erwartung, dass das Bedürfnis erfüllt werden muss. Und da geht ja erst die Strategie rein. Mhm. Und da bin ich mir, das ist bei mir noch so unklar. Sollte man dann an der Erwartung arbeiten, die nicht zu haben, um aus dem Konflikt zu gehen? Oder sollte man daran arbeiten, irgendwie eine Win-Win-Situation kommunizieren? Also da, das ist mir wirklich nicht, noch nicht klar bei der gewaltfreien Kommunikation. Also da hake ich immer, also und breche irgendwie aus im wahrsten Sinne des Wortes. Vielleicht da noch mal so anhand eines Beispiels, wie man da in die Transformation gehen kann, wie man das lösen kann. Darum geht es ja letztendlich.
Und vielleicht kannst du ja gleich ein Beispiel oder können wir gleich ein Beispiel finden, was ich daran spannend finde an deiner Frage, weil du sagst so, ja, muss ich irgendeine Erwartung irgendwie auflösen und kann es irgendwie, oder ist es Win-Win? Es ist tatsächlich beides. Es wird, also das ist der magische Punkt bei der gewaltfreien Kommunikation, wenn wir uns beide, sage ich mal, in den Bedürfnissen gesehen haben und getroffen haben und Verbindung entstanden ist, dann gibt es meistens einen magischen Moment und ein Weg, der eine Win-Win-Situation ist, wird gefunden. Weil es geht tatsächlich nicht um Kompromisse. Es geht nicht darum, dass wir sozusagen so faule Kompromisse machen.
Sondern im Verständnis des anderen, ne? Mitgefühl auch und Menschlichkeit zu fühlen quasi, ne?
Ja, also ich glaube, da wirkt einfach ganz stark, dass wir Menschen in erster Linie oder in ganz tiefer Essenz die Verbundenheit spüren wollen, ja? Und in der Konfliktsituation ist ja oft ein Erleben von Trennung irgendwie da. Also wenn ich denke, also ich möchte zum Beispiel Nähe erleben, ja. Und ich denke, das geht jetzt nur so, dass wir jetzt gemeinsam einen Ausflug machen, ja. Und dieser Mensch, mit dem ich das machen möchte, ob mein Partner oder eine gute Freundin, die sagt dazu erstmal einfach nur nein. Dann erlebe ich nicht, also ich glaube, so sind wir einfach sozialisiert, dann erlebe ich nicht erstmal, ah ja, meine Strategie ist gerade nicht erwünscht. Sondern ich erlebe
Ablehnung.
Ja, Ablehnung, die will keine Nähe. Oh Gott, ja. Und ich sag mal so, wäre das Gegenüber jetzt zum Beispiel so geschult oder weiß ich nicht, und würde zu mir sagen so, hey, ich habe total viel Lust auf Nähe. Und ich merke so richtig, du hast auch Lust auf Kontakt und Nähe, ne? Aber weißt du was? Und am besten, und weißt du was? Ich habe gerade überhaupt gar keine Lust auf einen Ausflug, ja? Und heute und auch morgen sowieso nicht. Es passt mir gerade gar nicht. Ich habe gerade total das Bedürfnis eigentlich nach Rückzug und nach für mich sein und so. Und aber weißt du was? Ich spüre deinen Kontaktwunsch. Und dann ist so die Frage, finden wir eine neue Strategie, ja. Aber schon allein in diesem Moment von, ah ja, ich bin gesehen worden in meinem Bedürfnis nach Nähe und das ist nicht in erster Linie einfach abgeschmettert worden, ist ja was ganz anderes als in diesem, nee, ich will keinen Ausflug machen.
Mhm.
Macht es das spürbar? Oder
das macht es absolut spürbar. Und das ist ja auch so dieses, ich sehe dich als Mensch und ich sehe deine Gefühle und deine Bedürfnisse und ich, ja, und das ist meins gerade, ne? Weil wie ich, was ich möchte. Und dann einfach zu gucken, mit was fühlen wir uns beide wohl, ne?
Genau. Ja, und das Spannende da drin ist tatsächlich, wir kommen in Verbindung miteinander als Menschen und da drin wird etwas erfüllt, ja? Und möglicherweise wird gerade nicht das Bedürfnis erfüllt oder, sag ich mal, die Strategie erfüllt, eben den Kontakt auf die oder die Ebene zu erleben. Aber vielleicht entsteht ja gerade in diesem Moment tatsächlich ja schon Nähe und Verbundenheit. Und ich finde, also da taucht für mich was total Magisches und irgendwie vielleicht auch Heiliges drin auf, ja, weil es ist ein Möglichkeitsraum für Win-Win und für Loslassen von Erwartungen, die nicht unbedingt nur wehtut, sondern die sich sehr lebendig anfühlt, ja. Weil es ist halt nun mal wahrhaftig, dass der andere Mensch sich darin zeigt, etwas gerade nicht zu wollen. Ja?
Das ist und der eine zeigt, indem er das will, zeigt er sich ja auch. Ne? Und ja. Der andere zeigt sich auch. Und dann dass die Achtsamkeit auch nochmal so wirklich draufgelegt wird. Ne? Das ist nicht nur so dahingesagt, sondern wir haben mal geguckt, was steckt denn wirklich dahinter. Ne?
Ja, und ich meine, wie schön ist das denn, Beziehung zu leben, wo der andere Mensch sich traut, Nein zu sagen. Ja? Und Nein bedeutet immer auch ein Ja zu etwas anderem. Mhm. Also ein Nein, sag ich mal, zu einer Anfrage, ja, kann bedeuten, dass dieser Mensch, dass ich, also ich sag mal so, wenn ich jetzt gefragt werde und ich sage Nein, dann sage ich vielleicht Ja zu einem im Moment präsenten, wichtigen Bedürfnis zu mir. Und das ist wertvoll. Mhm. Wenn ich eine Beziehung lebe, dann möchte ich wissen, dass mein Gegenüber Ja zu sich sagen kann. Mhm. Mhm.
Genau, und das ist ein großer Punkt, finde ich, weil wenn ich das höre, was du sagst, und das fühle, dann habe ich das Gefühl, dass das Menschen miteinander reden, die eine Reife haben. Eine Reife, überhaupt das zu reflektieren. Also die nicht im kleinen Kind sozusagen agieren und dadurch, wenn der eine fragt, der andere ablehnt, dann ist der Schmerz, dann wird noch mal eins draufgelegt und dann ist der andere auf einmal auch im Schmerz und dann eskaliert es. Und diese Reife, finde ich auch, ist sozusagen in dieser Selbstentwicklung, Selbstverwirklichung, Selbstliebe. Ne? Und du hast das ja auch so schön gesagt, dich interessiert schon immer, du forschst schon immer so an diesem Menschsein, ja, was das bedeutet und wie im Prinzip der kindliche Mensch ist und der erwachsene Mensch. Das gehört ja auch dazu und welche Entwicklung da ist und wie es ist, wenn Körper, Geist und Seele im Einklang sind und wie ich um mich sorgen darf. Ja. Oder nicht. Und das ist auch gerade bei mir ein ganz großes Thema, gerade wenn ich ja auf mich aufpassen möchte. Und da frage ich dich so, was bedeutet denn Menschsein? Da gehört ja auch da rein, ich kümmere mich um mich, aber ich habe zum Beispiel, wir hatten im Vorgespräch gesagt, wir haben pflegebedürftige Eltern mit meiner Schwester. Welche Aufgabe habe ich jetzt, dass ich meine Eltern auch pflege? Ja, und welche Erwartung hat meine Schwester an mich, dass ich meinen Anteil mache? Und das ist so, da stehe ich im Konflikt und ich frage mich manchmal, wie weit darf ich mich um mich kümmern gerade? Und die Art der Kommunikation ist ganz wichtig. Das mache ich. Ich muss aber immer gucken, fühle ich mich jetzt schuldig oder nicht? Um was kümmere ich? Was bedeutet Menschsein? Wie kann ich helfen am Menschsein und trotzdem auf mich achten? Das ist gerade so, finde ich, sehr komplex in dem, was jetzt gerade so passiert. Also ich finde, es ist sehr aktuell. Wie kümmern wir uns und um andere? Und gerade, also in meinem Umgebung sind viele Menschen krank. Gerade, ja. Und dann frage ich mich, wie viel muss ich mich um die anderen kümmern, damit ich nicht selbst krank werde? Und das sind alles so Sachen, da wird man gerade geprüft, finde ich. Ja, und ich merke aber auch, wenn ich mich nicht um mich kümmere, dann passiert mir irgendwas, entweder wieder ein kleiner Unfall oder dies und jenes. Also ich finde, diese Achtsamkeit ist jetzt gerade ganz wichtig. Immer wieder zu gucken, was brauche ich, wie kommuniziere ich mit anderen, das ist sehr komplex. Das ist jetzt sehr viel, was ich gesagt habe. Und ich weiß auch nicht so wirklich, wie ich jetzt die Frage stelle. Aber ich glaube, die Frage ist, was bedeutet eigentlich Mensch sein und im Einklang mit Körper, Geist und Seele zu leben? Das ist, glaube ich, die Frage, die dahinter steht. Weil dann wird alles klarer. Und da diese Frage kann ich dir eigentlich so weitergeben. Das andere war alles so, was im Bewussten mir jetzt einfach so aufs Tablett kommt. Aber das ist die grundlegende Frage, finde ich.
Ja, das ist natürlich eine wahnsinnig große Frage. Und was mir die ganze Zeit kommt, wenn ich dir zuhöre, dann ist erstmal so, ja, was spürst du, wenn du in dich hineinlauschst?
Ja.
Wo spürst du dich? Spürst du deinen Körper?
Ja, ich spüre meinen Körper. Also ich spüre ganz stark die Stimme und mein Herz.
Und ich glaube, das ist ja eine Antwort auf das Menschsein, dass wir verkörpert sind. Ja, und dass wir das in unserer Kultur, finde ich jedenfalls, in vielerlei Hinsicht etwas vernachlässigen. Weil Körper sein bedeutet nicht irgendwo sitzen, stehen, rennen, sondern verkörpert sein ist eine Intelligenz. Also, und ich bin da auch noch nicht am Ende meiner Forschung, sage ich mal so, ja, aber ich finde es faszinierend, wie intelligent unser Körpersystem ist. Und da gehört natürlich alles dazu. Also da gehört nicht einfach nur ja, unser Körpersystem, sondern da gehören die Sinne auch dazu. Da gehört letztendlich ja unser Gehirn auch dazu. Ja, also so. Und das ganze Nervensystem. Und wirklich. Und deswegen, sage ich mal, bin ich echt leidenschaftliche Körperforscherin, Körperpsychotherapeutin und auch Tänzerin, weil das Leben mir durch meinen Körper und meine Sinne zu erschließen, ist nochmal was ganz anderes als über die Gedanken und über Konzepte. Und ich glaube auch, dass wir viele Konflikte, die wir heutzutage haben, haben wir, weil wir nicht verkörpert sind.
Ja.
Weil wir an unserem Körperdasein vorbeileben. Und ich sag mal so, ich kenne das, mit meinem Partner Konflikte zu haben, weil ich nicht ausgelastet bin. Ja, es ist einfach zu viel Energie und dann bin ich aggressiv und dann lade ich das da ab, wo es mir gerade irgendwie auftaucht. So, ja, also so banal. Und wie sähe das aus, wenn wir ein Leben voller Verkörperung leben würden? Ja, was wären dann tatsächlich für Dynamiken vielleicht auch gar nicht mehr da, ja. Also ich sag mal so, also ein Beispiel, was ich echt wirklich sehr spannend fand, als ich meine erste Tochter geboren hatte und im Wochenbett noch lag, und das war für mich natürlich eine Zeit, in der ich weder, also tanzen gar nicht zu denken, aber ja auch irgendwie erstmal sehr viel im Bett war und mich in dem Sinne körperlich gar nicht auslasten konnte. Ja. Und tatsächlich hatte ich mindestens einmal am Tag wie einen Wutanfall, der sich an meinem Mann entladen hat, ja, bis ich dann, also ich sag mal so ein paar Wochen später, haben wir dann einfach einmal am Tag miteinander sozusagen gerauft, also ja, Kräfte einfach mobilisiert und dann war das nicht mehr, ja. Also dazu will ich einfach nur sagen, es gibt Energien in uns, die sich dann einfach auch einen Konflikt suchen. Ja.
Ich finde das so spannend, was du sagst. Wir hatten ja über meinen Sohn über Fußball geredet, ne, vor dem Gespräch. Ja. Also und dieses, das, er liebt es so, Fußball zu spielen und jetzt auch in einer höheren Liga. Dieses Rangeln, dieses Körper, da ist ja wirklich nur noch Körperkontakt und zu gucken, wer ist der Stärkere hier und das ist das genau das Gleiche. Es ist nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen, wir tanzen alle zusammen rein. Manchmal will man auch wirklich mal seine Kräfte messen und mal gucken und wie stark man ist. Und ich sag mal so, als Mutter, ich habe mal versucht, mit ihm mal zu rangeln, da habe ich ja null Chance. Also ich habe da ausgedient als dass ich mich messe, ne?
Ja.
Und der ist noch nicht alt, ja. Und das ist total wichtig. Ich finde das total wichtig, was du gerade sagst, dass man sich auch mal körperlich wirklich auspowert, ja.
Ja, und ich glaube, da wirken Kräfte in uns und die haben wir eigentlich auch zur Verfügung, nicht nur auf körperlicher Ebene, sondern auch auf geistiger Ebene, auf Bewusstseinsebene. Also ich möchte nicht sagen, dass jede Wut einfach nur irgendwie mit einem körperlichen Kampf irgendwie beseitigt werden soll. Ja, Wut ist auch wirklich eine Kraft.
Genau.
Aber wenn die sich erstmal einfach nur entladen muss, ja, also so, also ich würde auch sagen, zum Beispiel, wenn Paare einen richtig heißen Konflikt haben, ja, und dann nicht, ich sag mal so, gar nicht miteinander sprechen können, sich nur an schreien oder was weiß ich, sowas gibt's ja. Ja, dann würde ich erstmal sagen, Pause und jeder rennt erstmal eine Stunde durch den Wald oder so oder laufen oder wie auch immer, ja.
Oder Holzhacken, habe ich auch gehört, soll helfen.
Ja, also erstmal sozusagen dieses Adrenalin wieder im Körper zu verstoffwechseln.
Ja.
Um wieder einander zuhören zu können. Weil es gibt einfach energetische Zustände, da können wir uns gar nicht zuhören. Und dann können wir noch so schön GFK versuchen. Ja, es ist dann die Frage, ob es gerade dient. Ja? Und dann können wir, ich sag mal so, mit der GFK wieder zueinander finden und versuchen, uns wirklich zuzuhören und zu schauen, so, was ist denn wirklich dein Bedürfnis? Und oftmals ist ja das Problem, dass wir es selbst gar nicht wissen. Ja? Wir wissen ja ganz oft gar nicht, was denn gerade eigentlich so brennt. Ja? Und da würde ich sagen, da ist vielleicht das, was du gerade auch angesprochen hast, die Selbstliebe, die Selbstfürsorge. Also ich würde sagen, die gewaltfreie Kommunikation ist nicht unbedingt nur ein Weg, um Konflikte miteinander zu lösen, sondern oder Konfliktprozesse miteinander kennenzulernen, sondern auch wirklich sich selbst kennenzulernen und sich selbst zu lieben. Mhm. Also ich würde sagen, ich habe die erste Hälfte meines kompletten gewaltfreien Kommunikationsweges eigentlich die Arbeit nur mit mir gemacht.
Mhm.
Und wirklich in mir verstanden und gefühlt und gefunden, was sind meine Bedürfnisse, was fühle ich gerade? Warum? Also, wenn ich fühle, dann hat das immer dieses, welches Bedürfnis ist da erfüllt oder nicht erfüllt? Und ja, und das braucht eine Zeit, das braucht auch manchmal ein Gegenüber, ne? Und da sind wir uns ein Geschenk, wenn wir einander den Raum geben, zu fragen, so, hey, was fühlst du und was brauchst du? Und wenn wir das dann auch erstmal einfach so stehen lassen können, ja, ohne zu denken, und da kommen wir zu dem, was du auch noch sagst, vielleicht auch zu dem Gewissen und der Schuld, ich müsste das jetzt gleich erfüllen. Nein, wir müssen einander nicht glücklich machen, ja, wir können das auch oft gar nicht. Wir müssen einander nicht die Erwartungen erfüllen. Die Erwartung haben wir natürlich oft, aber darum geht es gar nicht. Nur wenn du wirklich mal tief da reinspürst, was dein Menschsein eigentlich bedeutet, dann ist da ein tiefer Wunsch beizutragen.
Ja.
Den haben wir einfach.
Ja.
Und das Schöne ist, dass wir den umso mehr haben, desto mehr wir auch wirklich genährt sind.
Mhm.
Und da,
wenn das Gefäß voll ist, ne, im Prinzip.
Ja, ich würde sagen, du rennst schon wieder und trägst am liebsten bei, wenn es auch nur halb gefüllt ist. Also ich glaube, du musst dich einfach nur vor allem auch genährt fühlen und das regelmäßig. Ja? Mhm. Ich mal so ein bisschen und jetzt gebe ich immer wieder alles anderen. Aber ich glaube nicht, dass wir erst sozusagen so, also es muss nicht alles perfekt sein, bis wir geben wollen. Ich glaube, dieses Geben wollen ist eigentlich so stark in uns. Ich meine, warum verausgaben sich so viele im Geben so, ne?
Und gerade Therapeuten, ne? Ich finde, das ist auch eine Therapeuten-Eigenschaft.
Ja, ich meine, da kommen wir noch in andere Themen. Das sind natürlich auch irgendwo Strategien und Mechanismen. Ja, da kann man auch hinschauen. Genau. Genau, und du hast noch nach dem Menschsein gefragt. Und genau, was mir gerade noch so kam, das hätte ich jetzt fast wieder vergessen. Mhm. Für mich taucht da zum Beispiel wieder der Tanz ganz wertvoll auf. Also ich habe einfach irgendwann gemerkt, ja, der Tanz und auch die gewaltfreie Kommunikation, die dienen einfach dem Verständnis des Menschseins oder dem Leben. Und wenn wir uns nochmal in diese Situation von wann gebe ich was oder wann kann ich gut was geben, dann glaube ich, leben wir in einer Kultur, die oft denkt, ja, wir müssen erst geben, bevor wir nehmen dürfen. Oder also es ist sozusagen so eine Erwartung, oder es wird dann schon fast als egoistisch betrachtet, dass ich erstmal zu mir schaue, so, ne? Ist das so, wie du das auch...
Egoistisch, genau, das ist ein gutes Stichwort, ne? Also entweder man gibt und wenn man selbst liebe, oder dann ist es egoistisch, ja. Mhm.
Genau, und da war für mich der Tanz immer einfach ein total schönes Beispiel, weil der Körper, der lügt nicht, der geht auch nicht einfach über Lebensprinzipien, über, ich sag mal so, tatsächlich Lebensgesetze drüber hinweg. Und ich habe viel Kontaktimprovisation auch gemacht und da haben wir ja das Prinzip ganz viel, dass, oder auch bei einem anderen Tanz, ja, also so die Frage ist, wenn ich jetzt das Unterstützen eines anderen Menschen oder das Tragen eines anderen Menschen mal nehme im Tanz, ich bin die Person, die unten stabil steht und die andere Person, die wird geliftet, also die wird getragen oder sie tanzt über meinen Körper und ist in der Luft und hat mich als Boden sozusagen. So, ne? Mhm. Ja, jetzt stellen wir uns mal vor, eine Person, die einen Lift gibt und nicht stabil steht.
Das wird gefährlich.
Ja, das wird gefährlich. Ne? Das wird nicht nur für den unten Stehenden gefährlich, das wird auch für den oben Fliegenden gefährlich. Mhm. Ja. Und das, glaube ich, müssen wir uns bewusst machen. Das ist nicht egoistisch.
Das ist ein schönes Bild. Also ich, ja, das ist fühlbar. Dann, das ist da, Klarheit. Ne? Da sieht man das, wie wichtig das ist, zu gucken, bin ich stabil? Ja. Ja. Und oft ist es ja schon so, ich finde, in der aktuellen Zeitqualität ist, wir merken das, ob wir geben können oder nicht. Wir merken das ganz klar. Und jetzt ist es noch die Frage, wie kann ich das auch aus meinem Herzen heraus kommunizieren, dass das geht und das nicht geht, ne, irgendwo. Ich denke, das ist gerade wichtig.
Und was meinst du, was wäre denn nicht aus dem Herzen heraus?
Na, wenn ich nur was mache, damit ich anderen einen Gefallen tue. Oder gefallen, um zu gefallen, ja. Das sind ja so, die deutsche Sprache ist ja sehr klar in dem Ausdruck, ne? Und das ist ja so ein großes Thema, von vielen Menschen spüre ich, ja, dass viele Sachen getan werden, um eben anderen einen Gefallen zu tun oder um zu gefallen oder um Anerkennung zu haben, um eine Aufgabe und Mir fällt jetzt gerade Anerkennung, ja, das ist schon sowas, eine überhaupt ein Nutzen in dieser Gesellschaft, so, ne? Das geht ja richtig tief.
Ja, dass du dich wirksam fühlst. Oder wirksam. Ja, und ich, also so, das ist ja auf jeden Fall spannend, da hinzuschauen, weil du sprichst ja schon von den Bedürfnissen, die du da dir erfüllst. Und ja, und da dürfen wir auch Verantwortung für übernehmen, ne? Also wir können auch sagen, ja, ich will Anerkennung.
Bedeutung, das Wort Bedeutung hat mir noch gefehlt, ja. Bedeutsamkeit.
Bedeutsam erleben in dieser Welt. Mhm. Und ich merke, ich überarbeite mich dabei.
Ja.
Und dann geht es wieder auf die Strategie. Was ist meine Strategie, bedeutsam zu sein? Kann ich die vielleicht ändern?
Ja.
Ich brauche da eine Korrektur.
Ja. Und das ist ja auch das Thema Burnout, ne? Das ist ja wirklich weit verbreitet. Und das, da steckt im Prinzip vieles davon dahinter, ja. Ich übernehme mich.
Mhm.
Einmal für mich und einmal auch für andere, ja.
Ja, und da ist aber so spannend, ne? Es geht schon darum, auch immer diese Verantwortung zu dir zu nehmen. Mhm. Ja. Also das für andere, das ist ein bisschen tricky. Ja, das machst du letztendlich auch für dich.
Naja, und wenn ich es nicht mache, dann ist es schon ein Thema, mit der Enttäuschung umzugehen und mit der Enttäuschung die Erwartung der anderen nicht zu erfüllen. Also es geht nicht nur darum, dass ich es für andere mache, ja, weil da bin ich schon weit drüber. Also ich sehe noch im Außen, wie andere etwas für andere machen, ohne zu wissen, ob das überhaupt gewollt ist. Das sehe ich. So, aber etwas nicht für andere zu machen und das zu wissen und dann die Enttäuschung der anderen zu sehen, das tut mir noch weh, muss ich sagen. Das tut mir noch weh. Und da ist natürlich auch Schuld darunter oder Scham, dass ich nicht eine gute Tochter bin, ne? Oder dass ich nicht, ich meine, das gilt jetzt nicht mehr für mich, ein guter Arbeitnehmer, aber ich kann das noch gut mich erinnern, ja, dass ich dann Scham und Schuld gefühlt habe, nicht ein guter Arbeitnehmer zu sein, weil ich dann einfach pünktlich zu meinen Kindern gegangen bin, um die abzuholen, ne? Und dieses Gefühl, und komischerweise kann man sich ja immer auch an Gefühle erinnern, vor allen Dingen an Gefühle, nicht mehr, was man gesagt hat, sondern ich kann mich noch genau an das Gefühl erinnern und das erinnert mich jetzt auch wieder so daran, dass ich andere enttäuscht habe. Ja? Aber was bei mir schon ganz stark ist, dass ich auf meinem Körper höre. Ja? Ich will nur mal sagen, es ist immer ein Prozess und vor allen Dingen, wenn man es im einen Teil schon kann, also im Beruflichen kann ich das schon sehr gut, in der Partnerschaft kann ich es auch schon sehr gut, aber in meiner Herkunftsfamilie, da ist es wirklich, wirklich immer wieder eine Herausforderung, bei jedem Kongress. Also dazwischen beruhigt sich das alles so wieder, aber irgendwie, man, ich lade ja auch im Prinzip die Konflikte ein, um sie nochmal zu durchfühlen, damit ich authentische Interviews geben kann. Ja. Und das ist wirklich eine Spannung. Es ist spannend, das zu beobachten, was da gerade so passiert und wie Menschen reagieren in meinem Umfeld und wie ich reagiere und dass ich auch immer ruhiger werde, wenn dieser Konflikt kommt und immer mehr schauen kann, was macht mein Körper, und wenn ich dann drüber weggehe über meinen Körper, dass dann irgendwas passiert, ja, wo mir sozusagen das Universum zeigt, ach, hast du gemerkt, wahrscheinlich nicht, deshalb gebe ich dir nochmal so einen kleinen abgebrochenen Spiegel am Auto, ja, der dann 1.500 Euro kostet, ja. Es ist so spannend, das Leben, ja.
Ja, und ich glaube, da sagst du was, ne? Also vielleicht ist Menschsein ja auch einfach echt extrem lebendig, ja. Also, und nicht nach Plan und nicht perfekt und auch nicht konfliktfrei und auch nicht angstfrei und ja, sondern alles das. Ja.
Abenteuer, würde ich sagen.
Genau, und es ist, glaube ich, eher die Frage, wie können wir uns wieder trauen, da reinzugehen und sozusagen, ja, wie du sagst, immer mehr vielleicht schon auch Ruhe und Anker in diesem bombastischen Chaos. Oder es ist Also ich glaube auch, Leben hat immer was von Chaos, Ordnung. Ne? Also so, sind ja auch immer diese polaren Gesetze oder so, oder diese Prinzipien, ja. Da passiert ständig auf komplexester Weise alles Mögliche, ja. Und wie können wir uns in uns selbst, in unserem Körper ankern? Und also ich sag mal so, für mich ist da auch das Prinzip der Atmung immer total wichtig, ja. Also wirklich in dem Puls des Atmens in eine Zentrierung finden, ja, oder einfach in den Puls des Lebens mit eintauchen können, ja, ohne gleich zu wissen, was da passiert. Weil das ist für mich auch, ich sag mal so, Konflikttransformationsweg ist, es nicht mehr zu wissen, ja. Ich muss nicht wissen, was die Lösung ist, wenn ich mich wirklich auf einen Konflikt einlasse und wirklich aufs Leben einlasse, dann kann da Wunder passieren, ja.
Ja, klar. Und wenn man da schon so eine Theorie im Kopf hat, ja, dann lässt man sich ja nicht mehr wirklich ein. Das ist ja wie eine gewisse Arroganz, dass ich weiß, wie die Lösung ist. Wir wissen das nicht, ne? Wir dürfen uns jetzt einfach hingeben. Und so im Innern wie im Außen, glaube ich gerade, ja.
Und klar, du sagst, ne, bei deiner Familie, ich meine, die Herkunftsfamilie ist ja da, wo die meisten, ich sag mal so, Verletzungen innerlich herkommen. Und dass das sozusagen auch das herausforderndste Pflaster ist, ist, glaube ich, einfach menschlich, ja. Und da darf man, finde ich, auch sehr liebevoll mit einem sein und vergebend auch irgendwo mit den Vorhergegangenen, ja. Also
ich muss sagen, ich wäre auch immer milder mit mir selbst, ja, wenn ich sage, ich kann das jetzt nicht erfüllen, ja. Und das ist wirklich spannend, weil letztendlich will man ja alles für seine Eltern tun, ja. Also es ist ja auch dieses Gefühl der Aufopferung ganz stark. Ich möchte alles tun, ja, und da milder mit sich sein, ja, ich kann jetzt nicht alles tun, ich muss loslassen, ja. Und das ist ein Schmerz, der war ganz stark im ersten Kongress schon, ja. Und ich merke, dass jetzt irgendwie so eine Milde gekommen ist, ja, die Milde zum Leben. Und vielleicht ist es auch diese Entwicklung, dass ich jetzt mehr auch an diesen schöpferisch, also diese göttliche Instanz mehr vertraue und auch an Inkarnation oder diesen Schöpfergeist des Menschen, ja, also dass dieses Menschsein eine gewisse spirituelle Komponente bekommen hat. Und das macht es mir sanft, also da werde ich sanfter. Mhm. Ja. Und ich glaube, hat auch dein Kongress so dran teilgehabt, weil das war ja dieser Heiligsein, ja. Dieses, was sind wir wirklich? Was sind wirklich Menschen? Und vielleicht kannst du da auch noch so mal ein bisschen drauf eingehen. Das ist ja dieses, diese Selbstliebe und diese Dimension eigentlich von uns in der Verbundenheit auch zu sehen. Ich glaube, das war so ein Schlüssel, dass ich das alles nicht mehr so ernst nehme, dass ich das eher wie einen Film gerade sehe, der mir zeigen will, guck mal, da sind jetzt noch deine Themen, um heil zu werden, um heilig zu werden. Ja? Und das war echt schön. Also das habe ich jeweils aus deinem Kongress mitgenommen. Aber du kannst ja noch mal sagen, wie du das siehst, wie wir da mehr in den Frieden kommen können. Selbst wenn wir ganz krasse Konfliktthemen jetzt aktuell oder in naher Zukunft wahrscheinlich präsentiert bekommen, sage ich mal so. Weil ich finde, es wird hochfrequenter, schneller, ja. Man denkt, man hat das eine geheilt, dann kommt schon wieder das nächste. Also das geht jetzt in einem, ich sag mal, Affenzahn so. Und vielleicht kannst du da nochmal sagen, wieso deine tiefe Message war auch um dieses Heilwerden. Es geht letztendlich immer ums Heilwerden. Wie du das siehst, wie wir uns da stärken können, wie wir da in die Transformation gehen können.
Mhm. Ja. Ich bin noch so ein bisschen auch bei einer Sache hängen geblieben, die ich dich gerne noch fragen würde. Und dann komme ich dazu. Nämlich, weil du so sagst, ja, wir wollen oder ich will meinen Eltern ja eigentlich alles geben oder für die alles machen. Und ich würde dich einfach gerne fragen, so, was wäre denn für dich erfüllt, wenn du alles geben könntest an deine Eltern?
Mhm. Ja, dass es ihnen besser geht. Ja, dass sie eine Lösung für ihren derzeitigen Konflikt haben, dass sie ihre Konflikte nicht lösen können. Ja.
Also ich würde, was wäre für dich erfüllt, wenn die ihre Konflikte lösen könnten?
Dass sie wieder selbst glücklich leben können und einen schönen Lebensabend haben, ohne Schmerz, ohne Streit, ohne kraftzehrende Situation, ohne Krankheit.
Mhm. Und wie würde sich das in dir anfühlen? Also was wäre da für dich erfüllt?
Na, ich würde mich nicht, also ich würde mich mehr um mich kümmern können und hätte nicht immer diesen Druck, mich um sie zu kümmern, weil sie Hilfe brauchen. Also das sagen sie jetzt auch, ja. Sie wollen mehr meine Anwesenheit, dass ich immer komme und da bin und bei ihnen bin, weil wir sind ja eine Familie, ne? Und ich würde mich dann nicht so, dann würde ich nicht mehr denken oder ich nicht mehr fühlen, dass ich immer da sein muss und mich mehr um mich kümmern können und meine Familie. So, und das ist mein Konflikt, ne? Dass ich ja auch gerne für sie da bin, aber im Moment nicht die Zeit dafür habe und auch nicht das Bedürfnis gerade. Hm.
Also ich höre auf jeden Fall bei dir das Bedürfnis, einfach Zeit für dich zu haben.
Ja. Und für meinen Kongress und für, bei mir ist jetzt
deine Entwicklung.
Mein Seelenweg zeigt sich jetzt mir so. Ich habe so, da wäre ich sehr, sehr, also es geht mir sehr nah, weil sich mein Seelenweg jetzt so zeigt. Ja, was ich, warum ich eigentlich hier bin. Und das berührt mich sehr und da will ich mich jetzt rein hingeben dessen, ja. Also ich bin sozusagen 52 und ich warte jetzt eigentlich oder man wartet irgendwas, was ist meine Aufgabe? Und jetzt zeigt sich das so. Ich war immer ganz geduldig, ich habe gesagt, es wird sich zeigen und auf einmal zeigt es sich. Und jetzt kommen natürlich diese Gummibänder überall, die mich davon abhalten wollen, ja. Und ja, und da wünsche ich mir einfach, dass ich, auch wenn ich mich nicht so intensiv kümmere, dass sie einfach versorgt sind, dass es ihnen gut geht, ja, so. Das ist mein Bedürfnis auch, ja, weil ich natürlich auch meine Eltern ehren möchte. Ich bin ihnen auch sehr dankbar, dass sie mich so lange so gut begleitet haben ins Leben, ne? Und da habe ich so, ja, und dann denke ich manchmal, ich gebe da nicht genug, ja, weil ich mich jetzt einfach um mich kümmere, ja.
Ja, und ich fand es gerade so berührend, als du so damit so in Kontakt gekommen bist, was das eigentlich für dich bedeutet, deinen Weg zu gehen.
Ja.
Deinen Seelenweg überhaupt zu spüren und zu fühlen. Und ja, und ich glaube, das ist so, wir sind so geprägt davon zu denken, dass wenn wir unseren Weg gehen, da gibt es nicht Zeit für was anderes oder die anderen sind dann enttäuscht und so. Und so den Mut zu haben, trotzdem mal dahin zu spüren, wie wichtig das ist und was da in dir auftaucht, wenn du da wirklich reingehst, was gerade dein Weg ist.
Mhm. Mhm. Ja, genau. Und ich denke ja nicht nur, dass die anderen sagen es mir, dass sie das nicht gut finden, ne? Mhm. Dass ich jetzt nicht mehr so viel Zeit für sie habe und nicht jeden Tag da bin oder mehrmals die Woche. Das wird mir ja schon gesagt. Und ich spüre aber auch, dass es oft so ist, wenn jemand wirklich ganz klar seinen Weg geht und seinen Willen, sein Menschsein lebt. Das ist oft, weil ich verändere mich ja da auch. Ich werde klarer und geradliniger, lasse mich nicht mehr auf komische Diskussionen ein, ne? Und ich bin, und das ist auch unangenehm für die anderen, ja. Und das ist auch nochmal so ein Schlüssel, dass nicht alle Hurra schreien müssen, nur weil ich meinen Weg gehe, der sich einfach gut anfühlt, wie du auch gerade gesehen hast. Ich war ja gerade total in der Verbindung zum Ganzen. Ich habe mich gerade aufgelöst, gefühlsmäßig, ja. Und ja, da habe ich einfach Bock drauf, da habe ich Lust drauf. Ja, und ich will jetzt machen, was ich Lust habe. Ja, und das ist ja auch das Tanzen, ne? Das ist ja auch was Lustvolles. Und wir sind jetzt schon total drüber über das Interview, aber das berührt mich gerade so, weil das ist so für mich, Tanzen ist für mich ein Bild der Lebensfreude. Ich habe als junges Mädchen mit 14, bis ich ungefähr 21 bin, jede Nacht durchgetanzt. Ja, also das war Mittwoch, es war Freitag, Sonntag. Ja, und ich habe nicht einmal Pause gemacht, ich habe immer durchgetanzt. Ja, dann habe ich mit meiner Schwester mal um die Wette getanzt, jede Pause war ein Lied zu wenig. Ja, und ich hatte so eine Kraft. Und irgendwann, als ich mein ganzes Leben immer mich nur um andere gekümmert habe, war meine Vision immer, ein schönes Ballkleid anzuhaben und mal eine Ballnacht mit so einem Prinzessinnenkleid zu tanzen. Und dann habe ich wirklich diese Ballnacht hatte ich dann erlebt und ich war so im Burnout, dass ich dieses Kleid nicht mehr tragen konnte. Ich konnte nicht mehr tanzen. Und das war für mich so ein Schlüsselelement, wo ich gesagt habe, das muss sich jetzt ändern. Ich hier. Und dann habe ich noch Jahre gebraucht. Ich habe mir das jedes Jahr Silvester vorgenommen, dass ich wieder in diese Lebensfreude habe, dass ich wieder eine Nacht durchtanzen kann. Mit diesem Ballkleid. Ja. Und das hat Jahre gedauert. Und jetzt merke ich seit ungefähr zwei, durch Corona, jetzt komischerweise, ja, merke ich, wie meine Kraft wieder zurückkommt. Ich habe jetzt eine unheimliche Kraft. Ja, ich hatte mir ein Blutbild machen lassen. Meine Blutbild ist wie wirklich unglaublich, so war das noch nie. Ich hatte immer Eisenmangel, total erschöpft, ja. Und Schilddrüsenhormone, total erschöpft, ja. Auch dieses Cortisol, total erschöpft, ja. Und jetzt ist alles wieder da, ja. Bin voller Kraft. Und jetzt will ich es einfach nicht mehr so wie früher machen. Und da bin ich fast, das ist so eine passende Aggression. Sobald ich merke, dass ich es wieder so fühlt wie früher, ja. Da sage ich nein und nicht, manchmal nicht nett. Ja. Und das ist so ganz anders jetzt. Und das hat auch mit dieser Energieerhöhung gerade zu tun, ja, dass ich diese Energien gerade so wunderbar einfach integrieren kann in mein System. Und das will ich jetzt auch. Und das finde ich total spannend. Ja, und da gibt es nicht nur gute Feedbacks aus der Familie.
Und ich glaube, das ist total wesentlich auch zu sagen. Also ich sag mal so, es geht ja auch nicht darum, dass alles immer nur harmonisch ist. Also wenn wir das wollen, dann, dann können wir da hingucken, weil es ist nicht so. Aber wir können auch im Frieden sein damit, dass Menschen enttäuscht sind. Wir können im Frieden in uns damit sein, dass jemand traurig ist. Und wir können auch für diesen Menschen da sein, beziehungsweise ihm das erlauben, zu sagen, so ja, und ich kann sehen, du bist traurig, ja. Und es tut mir auch leid, ja. Und trotzdem gehe ich meinen Weg, weil das ist gerade meine Wahrhaftigkeit. Ja, und möglicherweise, und ich glaube, so was ich höre, ne, da hat sich ja, ich sag mal so, ein Weg aufgespannt von viel sozusagen vielleicht darüber hinweggegangen zu sein, deinen Weg zu gehen, ja. Oder das, was deins ist, in das Wir zu integrieren, ja, und das kennen ja sicherlich viele, ja, lange Zeit sich aufzureiben, in dem zu gefallen, recht zu machen, Erwartungen zu erfüllen, und irgendwann ist das Fass halt voll und dann geht sozusagen eigentlich wie nur noch die Brechstange oder, ja, dann ist auch diese Wutkraft einfach sehr krass. Ja, ich sag mal so, wenn wir dann den Weg auch gehen für uns und das nicht mehr so behaupten müssen, dann gibt es, glaube ich, da auch wieder Weichheit drin. Ja?
Ja, das stimmt.
Einfach wie ein Pendel, ja. Immer nur für die anderen und dann irgendwann geht das Pendel halt in die andere Richtung, bis sich das vielleicht auch irgendwann wieder ausgependelt hat. Weil so wie ich dich gehört habe, jetzt mal am Beispiel von dir mit deinen Eltern, dir sind die wichtig und du wirst irgendwann, falls die dann noch da sind oder so, oder wie auch immer, ne, du wirst ja wieder merken, ah ja, okay, und jetzt kommt dieses Bedürfnis oder dieser Wunsch, denen beizutragen, mehr, kommt vielleicht ganz natürlich weil du nicht mehr deins behaupten musst, weil du deins gehst, weil es fließt, weil es ganz selbstverständlich geworden ist. Ja?
Ja, aber es braucht seine Zeit.
Es braucht seine Zeit,
es
natürlich.
Braucht seine Zeit. Wir brauchen Geduld und mit uns auch geduldig zu sein, ne? Und es ist so spannend, meine Mutter, die war auch immer nur für andere da und jetzt ist sie genau andersrum geschwappt. Jetzt fordert sie sich alles ein, weil sie sagt, jetzt seid ihr für mich da und jetzt lasse ich mir das nicht mehr bieten wie früher. Und das ist genau das, diese Härte im Gegensatz, was auch nicht in den inneren Frieden ist, ne? Und das meinst du ja gerade, ne? Und irgendwann kann es wieder in Harmonie kommen und ja.
Und das ist lustigerweise genau leider oft die Konsequenz dessen, dass wir alle immer für die anderen da sind. Ja? Hm. Also weil, wenn ich das so höre, ne, die Mutter war für dich da, du warst für die Mutter da und am Ende seid ihr beide leer ausgegangen.
Ja, genau. Genau, fühlbar leer, ne?
Ja, natürlich. Aber genau, also leider ist es nicht, also ist es unumgänglich, dass wir für uns selbst da sind. Ja? Und natürlich, also ich meine, in der Entwicklung als Kinder brauchen wir Eltern, die für uns da sind. Also das möchte ich jetzt nur kurz hier, ne? Also als Kinder brauchen wir andere, die für uns da sind. Genau, das ist jetzt gerade nicht so das Thema hier, aber ich meinte einfach nur,
irgendwann sind die Kinder ja groß, ne? Und dann dürfen sie auch losgelassen werden. Und das ist ja auch so ein Thema, ne? Lassen die Eltern dann los, ne? Oder wollen sie noch weiter ihre Richtung, ihre Werte vermitteln? Hm.
Ja, und da kommen wir einfach wieder zu dem Prinzip, so letztendlich kann dir keiner, also ist keiner verantwortlich für dein Glück sozusagen, ja, als erwachsener Mensch.
Ja.
Und das ist manchmal schwer zu schlucken. Ja, weil wir gelernt haben oder weil wir einfach so da drinnen leben, dass es immer die anderen richten sollen oder die anderen für uns da sein sollen. Und das heißt auch nicht, wir sind alleine, aber aus dem ich bin genährt mit mir oder beziehungsweise ich weiß, wer ich bin und ich weiß, was ich brauche, sind die anderen ja Geschenk für mich und ich bin Geschenk für andere.
Ja, und damit kommt Fülle. Ne?
Ja, damit kommt Fülle.
Ja, Sarah, jetzt wollte ich auf jeden Fall nochmal ansprechen, wir wollen auch was live noch zusammen machen während des Kongresses. Ne? Genau, wir hatten gesagt, am Freitag machen wir das. Ne? Genau. Ja. Und würdest du mit uns tanzen, dass wir einfach so ein bisschen Zugang zu unserem Körper, also einfach mal so ein Werkzeug an die Hand geben, bekommen, dass wir uns mehr spüren und dadurch auch, ich finde, auch eine Sicherheit bekommen, ne? Ich finde, im eigenen Körper, das ist ja auch was, ist ja auch so ein Tempel, so ein sicherer Tempel, ja.
Mhm. Genau, du hast mich ja gefragt, zu sagen, was ist denn mein Weg, Sacred Life, was ist das, so diese, und ich würde sagen, also gerade wenn es um Konflikte geht, ja, also ich, das ist ja so ein ganz altes, eine ganz alte Weisheit, ja, dass die Konflikte sich oft nicht mit dem gleichen Bewusstsein lösen, wie wir sie halt leben, also oder erleben oder wie wir da reingeschlittert sind. Und für mich ist sozusagen dieses Tanzen tatsächlich eine Reise in ein anderes Bewusstsein sozusagen, in ein verkörpertes Bewusstsein, in ein weites Bewusstsein, in, ich sag mal so, in einen Zustand, in dem ich vielleicht mehr meine innere Wahrheit und meine Intuition ansprechen kann, als ich das so in meinem Alltag vielleicht tue. Und das ist sozusagen dann auch meine Einladung in so einer Tanzreise. Letztendlich eine Seelennahrung zu erfahren, in der ich viel tiefer in eine Wahrhaftigkeit in mich eintauchen kann, um Antworten vielleicht für Situationen zu haben oder einfach genährt mich zu spüren. Genau.
Ja, schön, da freue ich mich drauf. Dann machen wir das so und verlinken das und danke schön, dass du da dabei bist. Ja, danke. Danke, Sarah, für das wundervolle Interview. Und das war schon jetzt was Besonderes, muss ich sagen, dass das jetzt so tief für mich auch ging. Ja, vielen Dank, Sarah.
Gerne. Ja, ich war jetzt auch ganz überrascht und aber es kommt immer das, was kommen soll. Ich Danke
Und ich
auch.
glaube, das ist ja auch das, was den Menschen da draußen hilft, ne? Weil viele wirklich in diesen Konflikten stecken, auch mit den Eltern, mit Nahen, mit dem Partner, ne? Das ist ja das, wo wir wirklich nicht so schnell weg können. Ja, das ist, die Menschen sind um uns und die haben wir lieb und da muss man einfach hinschauen, ne?
Ja. Und das ist ja auch das, also es gibt ja auch kein Patentrezept, ja? Also uns ist auch nicht, das sind ja unsere Eltern, das sind die Menschen, die uns ganz nah sind und sich davon einfach nur abzuschneiden oder abzukarten und trotzdem braucht es oft auch eine Abgrenzung, die es vielleicht lange Zeit noch nicht gab. Ja, also und ich glaube auch, da hilft es auch, sich begleiten zu lassen manchmal, ja, es hilft ja, ich sag mal, so eine andere Perspektive von einem anderen, inneren, vielleicht auch gereifteren Punkt drauf zu schauen, als einfach nur zu agieren.
Ja, das stimmt. Und weil ich finde es so wichtig, weil es auch, wenn diese Beziehung nicht erlöst ist, schwächt es uns ganz stark, ne? Weil das ist ja einfach auch die Ahnenkraft. Und ja, das ist auf jeden Fall ein ganz großes Thema. Und da, das habe ich sehr viel auch dem Kongress gewidmet, diesem Thema. Ja. Ja, danke, Sarah. Danke für das wunderschöne Interview und wir sehen uns ja noch am Freitag. Genau.
Ja, wunderbar. Ich freue mich, wenn viele dabei sind. Das ist auf jeden Fall eine wunderbare innere Reise.
Ja.
Danke dir.
Gerne.
Danke euch.
Tschüss.
Plötzlich verließen wir die Trance und erkannten kollektiv in der Krise eine Chance. Und plötzlich steht die Welt still. Und plötzlich weiß ich wieder, was ich selbst will. Verbundenheit, Verbundenheit. Weil in dunkler Zeit immer Platz für Wunder bleibt.